Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wieder zwei Alben für euch dabei, wie ihr das gewohnt seid. Wir besprechen das neue Album End of the Middle des britischen Folk-Künstlers Richard Dawson. Danach wird es wieder ein bisschen lauter, dann widmen wir uns nämlich dem zweiten Studioalbum Tsunami Sea der kanadischen Metalband Spiritbox. Und nach unserem Open Mic dürft ihr uns dabei zuhören, sofern ihr uns im Internet hört, wie wir das Bosch Porter verkosten. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der hat zwei Dinge anzumerken, nämlich zum einen, wir haben Feedback bekommen. Und zwar einmal vom lieben Marc, @mcn66 bei Blue Sky. Der hat sich berufen auf unser Open Mic. Wir haben ja das letzte Mal über die Wehrpflicht geredet. Da muss ich dann im Rahmen unseres Open Mics noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Der hat nämlich geschrieben, da ging es nämlich um Frankreich und die Unterstützung eben jenem, also dass wir da viele Sachen kaufen sollen. Der schreibt nämlich, hab's durchgezogen, aber kein Camembert, sondern Brie de Meaux gekauft und Saint-Augur und Roquefort. So, also an unseren HörerInnen liegt es nämlich schon wieder nicht.
Sehr gut. Und dann noch Käse, hervorragend. Ne?
Aber sowas von.
Das Käse ist, ist direkt auf Platz 2 nach den Waffeln, ja.
So nämlich. Absolut. So ist es. Dann haben wir dieses Album, was wir heute besprechen, nämlich Richard Dawson, End of the Middle, deswegen im Programm, weil ein Fun-Old, nämlich Fabian, gesagt hat, vor, ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen, hoffe, ihr besprecht in einer der nächsten Ausgaben noch das neue Album von Richard Dawson, sehr hörenswert, sagt Fabian. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, ob das auch stimmt, was er uns da erzählt hat. Also, Richard Dawson ist ein englischer Folksänger und Songwriter aus Newcastle upon Tyne. Er ist bekannt für das Schreiben von Folksongs, die Geschichten erzählen, also ist er das, was man ein Storyteller nennt. Die Songs haben zum Teil experimentelle Strukturen. Außerdem wird er für seine emotionale Tiefe und seinen Sinn für Humor gelobt. Zwischen 2017 und 2022 veröffentlichte er eine Trilogie von Alben, nämlich einmal Passant im 2017, das Album 2020, was im Jahre 2019 erschienen ist, was wir in dieser Sendung auch besprachen, was ich natürlich wieder komplett vergessen habe.
Ich auch.
Und ich hörte den Soundcheck und die erwähnten das Album 2020 und ich dachte, 2020, habe es gespotified und dachte, das Cover kommt mir irgendwie bekannt vor, das habe ich schon mal gesehen und googelte es dann nochmal auf unserer Homepage, feuilletöne.de, ich habe es also gefeuilletönt sozusagen und siehe da, wir haben es besprochen und ich weiß davon absolut nichts mehr, interessant, nur gut. Das dritte Album war The Ruby Chord im Jahre 2022, diese drei Alben sollten jeweils Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft behandeln oder abhandeln. Bis heute hat Dawson 8 Studioalben veröffentlicht und eines von diesen 8 Studioalben ist End of the Middle aus dem Jahr 2025, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr und das ist auch das, was wir heute besprechen wollen. Ja, Jenny, was ist nun? Hat Fabian recht oder nicht?
Und sowas von hat Fabian recht. Okay. Ich war völlig begeistert, eigentlich vom ersten Ton nahezu. Von diesem Album. Aus irgendeinem Grund war das auch einfach gerade genau das, was ich brauchte. Hat mir sehr gut gefallen. Also, was hören wir hier? Klar, wir hören Folk, eine sehr markante Stimme. Und wir hören ja eher ein minimalistisches Arrangement. Zwischendurch mal eine Klarinette, die sehr quietschig daherkommt, was aber sehr viel Spaß macht. Wir hören Gitarre und wir hören in erster Linie tolle Geschichten. Es geht auf diesem Album ja um alltägliche Begebenheiten, um Zwischenmenschliches, es geht um Familie, es geht um die absurden Dinge, die man im Alltag zwischen Menschen so erlebt. Und Richard Dawson hat einfach ein wunderbares Gefühl dafür, Emotionen zu beschreiben auf eine sehr unerwartete, sehr lyrische Art und Weise. Und das hat mir sehr gefallen. Das hatte, ohne nach Punk zu klingen, sehr viel Punk, muss ich ehrlich sagen. Einfach so als Herangehensweise, als Perspektive auf diese Musik. Mhm. Klingt natürlich überhaupt nicht danach, sondern klingt nach Folk mit Jazz und einer sehr wilden Klarinette. Mhm. Was es oft auch angenehm macht, aber einen schon herausfordert, weil es halt zwischendurch einfach völlig steil geht, auf keine Ahnung, musikalisch völlig abdreht, ohne sich in den Vordergrund zu rücken, denn im Vordergrund stehen immer die Geschichten und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Die sind an vielen Stellen auch einfach lustig, du hast schon erwähnt, welchen Humor er mitbringt. Es sind teilweise auch einfach wunderschöne Melodien dabei. Und jeder Song ist ein bisschen anders, das, also nicht nur ein bisschen, sondern ist eigentlich ziemlich anders, was dann auch noch zur Vielfalt beiträgt und zur Kurzweiligkeit. Also von vorne bis hinten ein Album, was mir wirklich, wirklich gut gefallen hat, was sehr unerwartet kam und ich freue mich sehr über diese Empfehlung.
Ja, das ist auch schon mal schön, das ist doch schon mal sehr positiv. Ja, die Texte des Albums handeln von mehreren Generationen einer Familie. Und davon, wie sich Verhaltensmuster immer wieder wiederholen. Es handelt sich also um ein Konzeptalbum. Etwas, was er sehr gern macht, wie man an der schon erwähnten Trilogie im Entree dieses Segments hören konnte. Das Album wurde von Sam Grant und Dawson selbst produziert und zu der Produktion sagte Grant: Wir wollten, dass es klingt, als würde Richard in einem Wohnzimmer für alle und niemanden spielen. Und genau so hört es sich auch an. Wirklich. In diesem Sinne ist die Produktion wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Denn genauso hört es sich an, wenn ich das über meine Boxen hier im Raum höre, dann habe ich das Gefühl, der Mann steht hier in meinem Wohnzimmer und spielt mir diese Sachen vor. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Nun gut, also Progressive Folk, Freak Folk. Ja. Das ist das, was man so ihm ja als Genre zuschreibt. Man kann auch sagen, Folk mit einer ordentlichen Portion Fairport Convention, Soft Machine und auch ein bisschen Genesis. Die alten Genesis, die 70er Jahre Genesis. Und Indie natürlich. Und auch ein bisschen Dubliners und ein bisschen Pokes. Die ja auch Folk und Indie so schön gemischt haben, ne? Wir hören Schlagzeuger Andrew Keatham, der auch auf den meisten Alben von Dawson zu hören ist, wenn es ein Schlagzeuger ist, der, wenn ein Schlagzeuger beim Album dabei ist. Und wir hören Faye McCalman, die spielt nämlich die Klarinette. Und auf dem letzten Song gibt es dann noch was Besonderes, der heißt More Than Real. Da gibt es dann noch eine Besonderheit, da singt nämlich Sally Pilkington mit. Und da kommt dann auch noch ein Synthesizer hinzu. Das hört sich auch total anders an, das Lied. Und das soll wohl deswegen so sein, weil dann aus Schwarz-Weiß Farbe werden soll. Was auch sehr gut funktioniert. Nun gut, zumindest nach meinem Dafürhalten. Nun, Familie, Folk, da war doch schon mal was, dachte ich mir. Richtig, The Radical Face und seine The Family Tree Saga. Das war ja auch so eine Trilogie, dachte ich mir. Und damals war das, glaube ich, eine Empfehlung von Bauerfeind, der Sendung Bauerfeind von Katrin Bauerfeind, haben wir auch besprochen in dieser Sendung. Da musste ich sofort dran denken. Ich dachte, warte mal, da war doch was mit Folk und Family. Nun gut. Hier geht es, wie gesagt, um eine Familie und ihren Werdegang im Laufe der Jahre auf einem Album. Und wir hören sehr dezente Drums, die fast schon fragil sind. Wir hören diese Avantgarde-Klarinette, aber alles in homöopathischen Dosen. Eine sehr dezent eingesetzte Gitarre, zumindest meistens. Eine Stimme, die man getrost als sehr tenorig bezeichnen kann. Und es wird oft mit Kopfstimme gesungen. Es handelt sich also um eine sehr kleine Besetzung, nämlich um ein Trio. Nämlich Schlagzeug, Gitarre und Klarinette. Das ist schon mal eine sehr drollige Kombination, die man auch nicht jeden Tag erlebt. Man merkt aber überhaupt nicht, dass vielleicht irgendwas fehlen könnte. Also sowas wie Bass oder so. Man vermisst nichts, weil die Gitarre das sehr gut auffängt und weil das auch sehr gut gemacht ist. So, dass man gar nicht denkt, na Moment mal, ich habe hier irgendwie irgendwas, was noch dazugehören könnte oder so. Nein, gar nicht. Diese Klarinette bezeichnet Dawson selbst als Blitz, der in bestimmten Momenten eines Songs immer wieder auftaucht. Und es gibt rhythmische Brechungen. Sowohl was die Drums also was die Gitarre angeht. Die Musik stolpert also immer mal wieder über sich selbst. Hört sich alles schlimmer an, als es ist. Keine Sorge, so schlimm ist es nicht und es tut auch nicht weh. Und es macht das Album spannend. Diese karge Besetzung, diese Art der Besetzung hat was, wirklich. Es ist faszinierend. Und die Texte sind schlicht als grandios zu bezeichnen. Die Geschichten über alltägliche Belastungen und Freuden des Lebens werden beschrieben, indem er über Zoom-Meetings, ungeschickte PowerPoint-Präsentationen, Trauerzeugenreden und Ratschläge zu Energierechnungen singt. Was das Ganze natürlich nur noch realistischer macht, weil es so greifbar ist. Oder der Junge, der in der Schule in einer Schlägerei verwickelt ist, genau wie sein Vater im Song Bullies. Und die Großmutter, die sich fragt, wo die Zeit geblieben ist, im Song Gondola. Es gibt immer wieder Momente der Einsicht, der Poesie und der menschlichen Wärme. Und es zeigt, wie stark Menschen in ihrer Sozialisation verhaftet sind und wie schwer es ist, daraus auszubrechen. Und er selbst sagt dazu, es geht im Grunde um eine typische englische Mittelklassefamilie. Wir hören die Geschichten von Menschen aus 3 oder 4 Generationen, vielleicht derselben Familie, aber eigentlich geht es darum, wie wir bestimmte Zyklen durchbrechen. Ich denke, die Familie ist eine gute Metapher, um aufzuzeigen, wie Dinge von Generation zu Generation weitergegeben werden. Zitat Ende. Es ist ein Zeitdokument, weil es so gut beschreibt, was da in England in so einer Mittelklassefamilie abgeht oder abgehen könnte. Und für die Hardcore-Fans, einige Charaktere findet man schon auf früheren Alben von ihm. Ich finde, das Album ist ein sehr emotionales Album. Ich finde, das Album rührt einen auch an ganz vielen Stellen. Man nimmt teil an den Geschichten der Menschen. Es ist mit seinen 49 Minuten auch nicht zu lang, für seine Verhältnisse ja eigentlich fast schon kurz. Normalerweise sind die Alben ja immer so eher 1 Stunde lang, manchmal auch länger. Allein auf dem letzten Album, The Ruby Chord, war allein schon ein Song, nämlich The Hermit, 41 Minuten lang. Insofern ist das hier fast schon Kurzstrecke für ihn. Und die sind teilweise auch ein bisschen experimenteller als dieses Album noch. Wie auch immer. Zusammenfassend kann man sagen, was für ein Album. Wirklich, ich liebe dieses Album. Ich habe es natürlich auch sofort gekauft, keine Frage. Das musste natürlich auch wieder sein. Und es ist für mich bis jetzt definitiv das Album des Jahres.
Wow.
Und ich glaube auch nicht, dass das bis zum Ende des Jahres so weit abrutschen wird, dass es nicht unter den ersten 5 sein wird. Das kann ich mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, das glaube ich auch. Es ist definitiv direkt auf meiner Long- bzw. Shortlist auch schon gelandet.
Ja, ja. Definitiv. Also ein Riesenwurf. Und ein Künstler, mit dem man sich mehr beschäftigen kann. Ich habe jetzt tatsächlich im Laufe der letzten Tage sein gesamtes Oeuvre durchgehört, also alle 8 Alben. Was tut man nicht alles für diese Sendung? Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Wie schafft es diese Nation? Wie schafft es dieses Großbritannien? Und auch gerade der Norden. Wo kommen diese Leute her? Richard Dawson, Richard Hawley, wo kommen die alle her, ey?
Die haben gar nicht so viele Leute.
Nee.
Ja, das frage ich mich
auch. Es ist unfassbar.
Also die Dichte an grandiosen Künstlern ist
wirklich
erschreckend hoch.
Ja. Und erschreckend ist auch, was sie dann wiederum zum ESC schicken. Aber das ist eine andere Nummer, über die wir uns auch nochmal separat unterhalten müssen. So, nun ist dieses Album ja im Jahre 2025 erschienen und deswegen wollen, dürfen und möchten wir es natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Rennt, fertig.
Ja, ich habe hier stehen, rennt. Und dementsprechend kommen wir also zu dem Ergebnis, lieber Fabian, End of the Middle von Richard Dawson hat von uns beiden ein Rent bekommen, sowohl von Jenny als auch von mir. Ja, was will man mehr?
Nichts.
Ne?
Gar nichts, außer ein bisschen Käse vielleicht.
Oh ja, Käse.
Gut, kommen wir zu etwas ganz anderem. Kommen wir zur Spirit Box. Die Band wurde 2017 in Victoria in British Columbia gegründet von den ehemaligen Mitgliedern der Band I Wrestled a Bear Once. Das waren Sängerin Courtney LaPlante und Gitarrist Mike Stringer. Die Band hat sich über die Jahre durch ihre Mischung aus Metalcore, Alternative Metal und Djent einen Namen gemacht und ihr Debütalbum Eternal Blue im Jahr 2021 hat eine Menge Lob bekommen und hat sie vor allem etabliert als eine gar nicht so unwichtige Kraft in der Metal-Szene. Ganz besonders hat sie auch Metal mit Frontfrauen ein ganzes Stück nach vorne gebracht. Mit Tsunami Sea knüpft Spiritbox jetzt an den Erfolg von Eternal Blue an, aber erweitert ihr musikalisches Spektrum ein wenig, so zumindest die Band. Während das Debütalbum noch sehr innovativ rüberkam, zeigt das neue Werk jetzt, so die Band, eine Weiterentwicklung. Wollen wir mal sehen, ob das auch so ist. Sie hat versucht zu experimentieren mit verschiedenen Genres. So hören wir hier diesmal mehr elektronische Elemente. Wir hören ein bisschen Drum and Bass, aber wir hören auch um einiges härteren Metal als noch vorher. Ja, ich hatte große Erwartungen an dieses Album. Wie ging es dir damit?
Ja, also das geht zunächst einmal mächtig los. So wie, man Spirit Box eben auch kennt, nämlich volles Brett. Fata Morgana und Black Rainbow zeigen die Band als das, was sie ist, nämlich eine Metal-Band von der härteren Sorte. Courtney LaPlante kommt aus dem Screaming gar nicht mehr richtig raus, hat man so den Eindruck. Yeah. Erholungsphasen in Form von eingängigen Passagen gibt es keine. Wall of Sound at its best. Man wird quasi übermannt von diesem Soundgewitter und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ach, das ist aber auch ein bisschen eintönig auf Dauer und auch ein bisschen langweilig. Die poppigen Elemente, die ich bei dieser Band ja durchaus gerne mag, die gibt's schlicht erstmal nicht. Aber das Album heißt ja nun mal auch Tsunami Sea. Was will man da auch erwarten, dachte ich. Und hier ist dann das Ganze sozusagen als musikalisches Inferno zu hören, dachte ich. Und erst der Song Perfect Soul generiert erstmals so etwas wie Luft im Sound. Endlich kommt man auch so ein bisschen auf die melodische Seite der Band, kommt die zum Vorschein. Und der darauffolgende Song Keep Sweet geht in die gleiche Richtung. Bevor wir dann Soft Spine hören, und da groovt es dann auch endlich mal. Aber immer noch knüppelhart nebenbei, ne? Also, na gut, Tsunami Sea eben, nicht? Und dann kommt's ausgerechnet der Titeltrack. Ist dann das erste Stück, was etwas ruhiger ist. A Haven with Two Faces schließt daran an, nur um in dessen Verlauf etwas progressiver zu werden und am Ende den Sound der ersten Songs wieder aufzugreifen. Und ich dachte so, auch No Loss, No Love geht wieder in diese Richtung. Hier hört man dann immerhin mal kurze Trap-Elemente. Mit Crystal Roses gibt es dann noch so eine Art kurzen Electro-Rave, etwas, was man auf so einem Album nicht so unbedingt erwartet. Eine Überraschung, sehr gut. Und dann kommt sie doch noch, die unvermeidliche Ballade, die auf keinem Metal-Album fehlen darf. Und in diesem Fall heißt sie Ride the Wave und ich dachte, ja, juhu. Und mit Deep End geht das Album etwas ruhiger zu Ende, als es anfing. Ja, also da ist dann offensichtlich der Tsunami, dann liegt dann schon hinter uns und man kann sich etwas beruhigen, scheint mir. Was vom Konzept her sicher richtig ist und was der Dramaturgie natürlich auch zugute kommt. Aber das war mir doch am Anfang ein bisschen zu lang, dieses Ganze. Und ja, gar nicht mal zu laut oder zu heftig oder sonst was. Es war mir einfach zu viel von allem gleichzeitig und vor allem zu viel vom Gleichen zu lang vom Gleichen und zu viel vom Gleichen. Also dramaturgisch kann man das alles machen, das kann man der Band absolut keinen Vorwurf machen, das ist okay. Sie haben die Idee des Tsunamis sehr gut umgesetzt, wenn bloß die erste Hälfte nicht so viel von allem und so viel vom Gleichen gehabt hätte. Der Tsunami hätte nach meinem Dafürhalten etwas früher zu Ende sein dürfen, aber gut. Gut ist das Album natürlich trotzdem, aber so in Gänze und samt und sonders hat mich das Album nicht überzeugt.
Ja, da ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber mir geht es leider dabei genauso. Insgesamt kein schlechtes Album, aber die Erwartungen waren natürlich hoch. Also wenn man bedenkt, auf dem Debütalbum waren, also ich möchte schon fast sagen, Meisterwerke wie Circle With Me und auch Sunkiller, die einem also auch vier Jahre später nicht mehr aus dem Kopf gehen. Hervorragendes Songwriting. Diesem Album fehlen diese grandiosen Singles, finde ich. Also habe ich jetzt noch nicht so rausgehört. Vielleicht liegt es genau an dieser Tsunami-Welle, die einen absolut umhaut. Was auch mal toll sein kann, aber ich stimme dir völlig zu, das war zu viel desgleichen. Fand ich schade. Zu viel See, zu wenig Dramaturgie am Anfang. Oder in der ersten Hälfte, eigentlich in den ersten zwei Dritteln des Albums. Und ich weiß auch nicht, ob das anders gewesen wäre, wenn ich ohne Erwartung an dieses Album gegangen wäre. Es ist zu eintönig am Anfang. Ein, zwei Tsunami-Songs weniger sozusagen und dann doch nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringen, hätte sicherlich gut getan. Und auch die Stärken von Courtney LaPlante. Ich meine, klar, sie ist wahnsinnig klasse, wenn sie growlt und schreit. Herrlich, macht sie richtig gut. Aber ich fand, ihre größte Stärke war, wie souverän sie umschaltet zwischen Gesang und Growlen. Das kann wirklich nicht jeder. Das macht sie unheimlich gut, wird hier aber überhaupt nicht ausgespielt. Und das ist sehr schade.
Stimmt.
Habe ich immer sehr gern von ihr gehört.
Hm. Ist ein bisschen wie bei Ginger, ne?
Ja.
Also da waren wir auch nicht ganz so in Gänze überzeugt davon. Hm. Ja. Ja, ist ein bisschen schade, finde ich. Also ich mag die nämlich sehr gerne. Hm. Muss ich ehrlich sagen. Da war ich doch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da dachte ich so, erst so, yay, neues Album von Spirit Box. Ja, okay. Hm.
Ja, ja, so ging es mir leider auch. Oh, ja nun, was machen wir damit auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt?
Ja, wir geben diesem Album ein Läuft, also ich zumindest. Mhm. Wobei ja der Rest der Kritik nicht mit uns einer Meinung ist, weil die sind ja alle ganz begeistert. Also die loben das. Also ich habe keine einzige negative Kritik gelesen.
Ah, okay, doch, es war irgendwo, wer war das nochmal? War es Sputnik, glaube ich.
Okay.
Die fanden, aber das, da konnte ich dann mit dem Qualitativen nicht übereinstimmen. Die schrieben nämlich, dass sie unbeholfen versuchen, Mainstream-Appeal zu erreichen. Dann dachte ich, nein.
Nee, also das ja nun wirklich nicht. Nee, also das ja nun wirklich nicht.
Vielleicht Mainstream-Metal-Appeal, keine Ahnung.
Aber das ist immer so schlimm, wenn die KritikerInnen, wenn die das Album gar nicht gehört haben. Ich will niemandem was unterstellen, aber das hört sich echt so an.
Ja.
Das ist
furchtbar.
Nee,
ich finde, sie haben das Gegenteil gemacht.
Ja.
Sie haben gemacht, was sie für richtig hielten für dieses Konzept Tsunami. Mhm. Und dafür funktioniert es. Aber ja, insgesamt, glaube ich, können sie manche Dinge sehr viel besser.
Ja, finde ich auch.
Also von mir auch ein Läuft. Ja. Das heißt, Tsunami C von Spirit Box bekam ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir.
So ist es.
Und wie immer mit Recht.
Jawohl.
Genau. Ja, diese Woche nach all den Nachrichten blieb mir nichts anderes übrig, als nochmal ein wenig politisch zu bleiben. Mhm. Aber ich dachte, wir können mal wieder ein bisschen rumträumen.
Oh ja.
Wenn wir so ein paar hundert Millionchen haben, Budget für Infrastruktur in Deutschland, was machen wir damit zuerst?
Ja, ich muss vorher, bevor wir das tun,
ach, uns wieder in... etwas klarstellen.
Ja, was heißt klarstellen? Bevor wir uns wieder um Kopf und Kragen reden. Also, Wehrpflicht und Co. Ja. Artikel 12 Absatz 2 Grundgesetz. Spricht dagegen, ein soziales Pflichtjahr einzuführen. Mhm. Dann die ILO, das ist das Übereinkommen internationaler Arbeitssituation und die Europäische Menschenrechtskonvention und der internationale Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte. Es darf nämlich keine Zwangsarbeit geben. Du darfst die Leute also nicht zwingen, Dinge zu tun. Außer Wehrpflicht. So, das ist aber was anderes als soziales Pflichtjahr. Und die Wehrpflicht, die gibt es ja auch schon, die brauchst du ja nicht neu einführen. So, das heißt, unser Traum von diesem sozialen Pflichtjahr für alle sozusagen, das wird so nichts werden. Ja. Und es ist auch noch nicht sicher, ob die Wehrpflicht so wieder eingeführt werden kann, wie sich das die CDU zum Beispiel vorstellt. Das kommt auch noch dazu. Und ich habe einen Beitrag von Funke Media oder wie sie da heißen, glaube ich, Funke Media heißen die, ne? Funk Media? Mhm.
Nee, Funke.
Ja, ja, Funke Media gesehen und da ging es genau um dieses Thema und da wurde auch genau das so zitiert und ich sag mal so, die Kommentare von eben jenen jungen Menschen, also die, wo man halt darüber diskutiert hat, was die da nun, ob Wehrpflicht ja oder nein oder soziales Pflichtjahr oder wie auch immer, ich sag mal so, gar kein Verständnis ist noch gelinde, also der junge Mensch hat da gar keinen Bock drauf. Weil die natürlich sagen, ja geil, ihr 50-Jährigen und 40-Jährigen, ihr könnt über uns rumentscheiden, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle, macht doch selber irgendwas. So. Mhm. Ne? Also die wollen das auch im Moment gar nicht. Die sind eher im Moment sehr erbost darüber und meinen halt, dass man erstmal andere Dinge machen sollte, zum Beispiel die Schulen wieder in Ordnung bringen sollte und die Unis und sonst was, bevor an die irgendwelche Ansprüche gestellt werden. Ja, fair enough, guter Punkt. Mhm. Habt ihr recht. Ja. Aber wie gesagt, Wehrpflicht wird auch schwierig, weil es gibt ja auch noch die Frauen und die sind ja gar nicht dabei und ich bin fest davon überzeugt, dass da irgendjemand klagen wird und sagen wird, so geht das nicht, Gleichheitsprinzip und so. Also das wird noch ganz lustig werden. Also das kann an allen möglichen Dingen scheitern. Also das soziale Pflichtjahr wird sowieso, also das wird schwierig. Mhm. Ja, das wollte ich nur nochmal
ja, spannend.
Dazu sagen. Habe ich mal so ein bisschen. Ich habe recherchiert.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also in diesem Sinne, von wegen Schulen reparieren. Mhm. Was machen wir mit unserem Infrastrukturbudget?
Ja, also auf jeden Fall.
Wir retten die Welt.
Wir retten die Welt.
Ich meine das Land.
Genau, das Land. Kitas, Schulen, Unis, Oper, Theater, Symphonieorchester, Museen. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann digitale Infrastruktur. Bundesbahn. Also Bahn AG, wie es heute heißt. Ja. Und wahrscheinlich auch die eine oder andere Straße, damit da der öffentliche Nahverkehr auch fahren kann. Und ansonsten
ja,
natürlich
genau.
Straßenbahnnetze ausbauen und sowas alles.
Auf jeden Fall, ja. Bahnstrecken, öffentlicher Nahverkehr, auf jeden Fall Radwege.
Ja.
Unbedingt Brücken. Wir haben ja so ein paar marode Brücken.
Ja, stimmt.
Ne? Ja. Genau, digitales hast du schon gesagt. Auf jeden Fall, ja. Viel mehr Breitband, ländlichen Raum viel besser vernetzen. Ja.
Ja.
Da bin ich völlig dabei. Dann natürlich auch nicht zu vergessen, die klimafreundliche Infrastruktur, sage ich mal.
Ja.
Sprich, mehr nachhaltige Energien, ein stabiles, modernes Stromnetz, damit wir das auch alles so nutzen können. Und klimaneutrale Mobilität. Also natürlich nicht nur Elektrowagen, die brauchen wir hoffentlich immer weniger, wenn das alles ordentlich investiert wird, sondern ganz viel Zug und öffentlicher Nahverkehr.
Ja,
mit Ökostrom.
Und was den Individualverkehr angeht, da müssen wir halt weniger an die Elektromotoren, das ist eigentlich gar nicht das Problem, weil die Benzinmotoren machen gar nicht so viel Dreck. Dreck machen die Reifen. Die sind das große Problem. Wir müssten uns also endlich mal darum kümmern, dass das Reifenmaterial mal geändert wird. Das würde so viel helfen. Gerade im Sommer. Oh ja. Da ist nämlich eine Menge Ruß drin und so. Öfter mal.
Gibt es da schon Materialien? Oder
ja, ist das aber das ist alles.
Ja.
Das ist, ja. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung wäre zum Beispiel schon mal dünnere Reifen, weniger Reifen. Hallo Zweirad. Also wenn individual.
Und leichtere Autos. Kleinere.
Ja. Leichtere, kleinere Autos oder noch besser Motorräder.
Ja, so. Zwei Reifen weniger.
Genau. Und dünner sind sie auch.
Ja.
Genau. Und weniger verbrauchen tun sie auch. Nämlich auch was Elektro angeht, verbrauchen die weniger. Elektro ist nicht die Lösung, glaubt mir. Das ist keine langfristige Lösung zumindest. Wir schaffen uns damit wieder neue Probleme. Weil wir immer noch nicht wissen, wohin mit diesen ganzen Batterien, wenn die mal nicht mehr, wenn die abgelaufen sind, wenn die nicht mehr funktionieren. Wohin damit? Das weiß kein Mensch. Das ist nicht schön, das zu entsorgen. Das macht auch keinen Spaß. So nebenbei mal so. Wir schaffen uns schon wieder neue Probleme. Wir haben die alten dann hinter uns. Klar, wir haben den Kohlenmonoxidausstoß nicht mehr. Das ist schön. Coole Sache. Aber wir schaffen uns halt dann wieder neue Probleme, wie der Mensch so ist. Ne? Also es ist auf jeden Fall keine endgültige Lösung. Das ist eine Zwischenlösung.
Genau, das ist es. Was haben wir denn noch an Infrastruktur? Gut, wir hatten schon Schulen, Kitas, Wohnungen.
Ja, Wohnungen. Bezahlbarer Wohnraum,
vielmehr, ganz genau, bezahlbarer Wohnraum.
Ja.
Und
vor allem.
Und. Ich dachte gerade an Krankenhäuser und so weiter.
Ja.
Gesundheitsinfrastruktur.
Ja. Ja, genau. Dazu müsste man aber auch mal festlegen, dass Gesundheit nicht dafür ist, da ist, irgendwelche Gewinne zu machen oder irgendwie gewinnmaximiert zu arbeiten. Die sind dafür da, Menschen gesund zu machen und nicht Geld zu verdienen. Das sollte man vielleicht auch an allererster Stelle mal klarstellen. Aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, Wohnraum. Und wenn schon Wohnraum, dann auch Wohnraum für wir brauchen keinen monokulturellen Wohnraum, sondern wir brauchen Wohnraum, wo viele verschiedene Menschen verschiedener Herkunft, und das meine ich sozial als auch anders, zusammenleben auf einem bestimmten Raum. So. Ja. Und nicht wieder, da leben die Reichen, da leben die Armen, da leben die, da leben was weiß ich nicht. Und das ist alles Mist. Das muss Wohnraum sein für alle in einem Stadtteil meinetwegen oder wie auch immer, wo wirklich alle zusammenkommen. Damit auch wieder mehr Berührung miteinander passiert.
Ganz genau. Ja. Viel mehr Vermischung und weniger einzelne weiße Blöcke mit der Kleinstfamilie.
Genau.
Dem Auto vor der Tür, damit man bloß niemand anders sieht.
So ist es.
Ja, das ist schwierig.
Wäre auch gut für die Schulen und so.
Ja.
Das wäre auch eine schöne Maßnahme. Ja, sowas alles würde ich machen.
Ja.
So Geschichten halt.
Würden wir die bestehenden Dinge eher modernisieren oder würdest du mehr neu bauen?
Kommt drauf an. Das kommt echt drauf an.
Also Bahnschienen würde ich, glaube ich, modernisieren. Die ganzen alten kleinen Bahnhöfe wieder. Ach, das wäre ja mein Traum.
Ja.
Die ganzen kleinen Bahnhöfe wieder beleben und wieder befahren.
Ja, das wäre schön. Aber das wäre schön. Das dauert
wahrscheinlich Jahrzehnte.
Das dauert Jahrzehnte und du bräuchtest dafür so eine Art Stadtbahn. Es gibt ja dieses Prinzip in Karlsruhe, glaube ich, ist es. So eine Straßenstadtbahn, wo die auf den Gleisen der Bahn fahren können, aber eben auch in der Stadt als Straßenbahn, wo das so kombiniert ist. Und genau diese Kombination brauchst du natürlich für diese kleinen Bahnhöfe. Sonst, also die großen Züge, das macht da keinen Sinn. Das müssen schon kleinere sein. Aber das ist ja egal. Hauptsache, die werden wieder angefahren und diese kleinen niedlichen Bahnhöfe gibt es wieder. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich machen würde. Ja, das muss man dann modernisieren. Ja, so viel, glaube ich, muss man gar nicht neu bauen. Das meiste kann man wahrscheinlich modernisieren.
Ja, Gebäude haben wir ja auch mehr als genug,
ja,
glaube ich, wenn man die alle wieder wohnenswert machen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwas vergessen, was man noch machen muss? So viel neu bauen muss man auch gar nicht, weil das versiegelt nur alles wieder, das ist Blödsinn.
Genau.
I'm looking at you, Berlin.
Ja, schwierig. Gerade in so großen, vollen Städten würde ich viel mehr nach oben bauen. Das verstehe ich immer nicht.
Ja, vor allem würde ich mal mehr Grünflächen und ja, ich würde das Gegenteil machen. Ich würde nicht versiegeln, sondern wieder das entsiegeln. Ja. Genau, also wieder Grünflächen schaffen und so. Vielleicht guckt Berlin mal, was Paris gerade macht. Da kann man eine Menge von lernen. Aber ich weiß nicht, in Berlin scheint irgendwie komplett, da scheinen wirklich komplett alle verrückt geworden zu sein. Endgültig. Es ist ein Wahnsinn, was da passiert, wirklich. Einfach mal alles platt machen und nicht ein einziger Baum. Wie heißt denn dieser neue Platz da in Berlin? Bevor ich was Falsches sage, seien Sie live dabei.
Also sagt es was von Gendarmenmarkt?
Ja, kann sein. Warte mal. Die neue 21 Millionen Steinwüste. Genau. Für Bäume war leider kein Platz mehr. Das ist der Gendarmenmarkt, genau.
Ah.
Hast du den vor Augen? Guck dir den mal an. Google den mal. Das ist einfach nur
natürlich noch nicht, aber,
kompletter Irrsinn. Da kann kein Mensch im Sommer sein. Also so halt.
Ach so, nicht. Ja, der war früher ja schon schlimm. Oh Gott. Okay, ja.
Ja. Großartig, oder?
Einfach nur Betonklötze.
Ja. Ist es nicht herrlich? Vor allem auch der Platz zwischen den Häusern ist ja auch noch zu betoniert.
21 Millionen, was haben die gemacht? Haben die das komplett einfach
Ich glaube, ist da nicht auch das Stadtschloss dran oder so? Ich weiß nicht, was da alles dran ist.
Ist aber auch schön, wenn man so die Schlagzeilen durchgeht, so Berliner Zeitung sagt, was diesen Platz in Mitte jetzt so besonders macht.
Ja, gut.
Die Berliner Morgenpost hingegen sagt, der Gendarmenmarkt hat keinerlei Aufenthaltsqualität.
Nee, hat er auch nicht. Wer will denn da sein?
Gendarmenmarkt. Ja, niemand. Da wollte ja schon keiner sein. Und visitberlin.de Gendarmenmarkt, Europas schönster Platz in neuem Glanz.
Ja, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass irgendein Platz in Berlin so schön ist wie ein durchschnittlicher Platz in Paris.
Europas schönster Platz, die haben wir auch einen Arsch auf. Gut, ja. Aber hey, es gibt unterirdische Speicher. Das ist ja was.
Mhm. Also es ist bestimmt toll, wenn es schön warm ist im Sommer, dann ist man da gerne.
Mhm.
Ja. Also so nicht. Das ist echt ein Beispiel für so auf gar keinen Fall.
Das ist schon wirklich sehr traurig. Warum waren da kein Platz? Da sind doch überall, hätte man da Bäume hinstellen können.
Man hätte eigentlich die ganze Fläche begrünen können.
Ja, das sowieso. Ja, aber man hätte auch einfach zwischendrin oder meinetwegen obendrauf in Kisten. Also, wo ist das Problem? Naja, gut.
Tja.
Da läuft es ja minutenlang nur über Pflaster.
Ist das nicht herrlich?
Oh ja. Freuen sich auch alle Hunde und Vögel und was noch alles über den Boden laufen muss im Sommer. Herrlich, herrlich.
Toll. Ich bin hingerissen. Ja, also ihr merkt schon, Berlin werden wir nicht retten, weil Berlin kann sich, glaube ich, selber auch nicht retten. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Aber hätten wir Geld, würden wir derlei Dinge tun, die wir da gerade so angekündigt haben, glaube ich.
Genau. Und so. Ein bisschen mehr so machen wie in Paris.
Ja.
Weniger Autos, langsamere Autos, mehr Fußverkehr, mehr Bäume.
Ja. Oder Kopenhagen.
Was Städte halt lebenswerter macht, ne?
Ja.
Ist eigentlich relativ eindeutig.
Aber so ist es. Utrecht oder Amsterdam, wie sie nicht alle heißen. Tja. Wie kann man so naja, egal.
Wir können sie nicht alle retten.
Nein.
Insofern.
Rettet lieber Frankreich. Die brauchen wir auf jeden Fall dringender als Berlin, glaube ich. Insofern, ja, haben wir die Infrastruktur an sich zwar gerettet, aber Berlin können wir auch nicht mehr retten. Wir sind einfach nicht zu retten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen würde ich sagen, in diesem Zusammenhang Bier.
Bier.
Bier. So. So. Also. Wir haben es mit einer unfassbar niedlichen Flasche zu tun.
Ja.
Nämlich mit einer Mini-Euro-Flasche. Und wie geil ist das denn? Das ist wirklich ein Fall für das Ministerium für geile Dustens. Wirklich. Mega geil. Es handelt sich um einen Porter von der Brauerei Bosch aus Wittgenstein, aus dem Wittgensteiner Land. In Bad Laspe. Sie ist die drittälteste Brauerei in Nordrhein-Westfalen und das älteste Unternehmen im Wittgensteiner Land. Da geht's schon wieder los. Das Unternehmen wurde 1705 durch den Bäcker und Gastwirt Johann Friedrich Schuppert aus Mähren gegründet. Der Betrieb wurde über seinen Sohn Johann Friedrich Schuppert und seinen Enkel Christian Friedrich Schuppert weitergeführt. Aufgrund der kargen Böden reichte damals ein Beruf zum Überleben nicht aus, daher dann auch diese Kombinationen. Und daher waren eben die Schupperts Landwirte, Bäcker, Gastwirte und Brauer. 1825 kam dann Georg Eberhard Bosch aus dem Siegerland nach Bad Laspe, um bei Gründer Enkel Christian Friedrich Schuppert in die Lehre zu gehen und das Brauerhandwerk zu erlernen. Durch Heirat der Tochter von eben jenem Friedrich Christian Schuppert kam die Brauerei nach dessen Tod zum Namen Bosch. Nicht viel später lieferte er bereits per Ochsengespann nach Winterberg und die angrenzenden hessischen Gebiete. Die Brauerei wuchs und Fritz Bosch ließ ein größeres Sudhaus für 3700 Liter pro Sud brauen. Es folgte ein steter Ausbau der Kapazitäten. Am 15. September 2007 dann übernahm Hans Christian Bosch die Geschäftsleitung der Brauerei. Inzwischen wird das Unternehmen, das Familienunternehmen, in der 11. Generation geführt. Die Brauerei Bosch positioniert sich bewusst als handwerkliche Alternative zu den benachbarten Industriebrauereien, Looking at You, Krombacher zum Beispiel. So wird bei der Herstellung von Bosch-Bier auf die Verwendung von industriellen Hopfenextrakt verzichtet. Die Biere werden auch nicht vor der Abfüllung pasteurisiert, sondern naturbelassen abgefüllt. Eine Besonderheit sind die langen Reifezeiten des Bieres von bis zu 3 Monaten in der Flasche. Für die Belieferung der Gastronomie und Veranstaltung unterhält die Brauerei eine eigene LKW-Flotte. Der offizielle Werbeslogan ist bei Bosch anders seit 1705. Okay. Sie besitzt mit dem Bierclub sogar einen eigenen Fanclub, der über 1500 Mitglieder hat. Und dieses Porter, was wir hier vor uns haben, das wird seit 2001 gebraut. Und nun, Porter ist ein dunkles, oft tiefschwarzes Bier mit einem malzigen oder gar röstmalzbetonten Geschmack. Traditionell war Porter häufig stark gehopft und daher natürlich auch herb. Heute steht der Begriff für verschiedene Arten von Bier. Im englischen Sprachraum bezeichnet man meist, aber nicht immer, obergäriges Bier mit einem Alkoholgehalt von ca. 5 Alkoholvolumenprozenten. In anderen Ländern, so auch in Deutschland, steht Porter für ein teilweise untergäriges, dunkles Starkbier von, naja, so mit 7-9 Alkoholvolumenprozenten. Diese Variante ist vor allem im Ostseeraum populär und wird deswegen im englischen Sprachraum auch als Baltic Porter bezeichnet. In Deutschland existierte außerdem schon vor dem Ersten Weltkrieg eine süße Porter-Variante, die noch heute hergestellt wird. Wir haben es hier zu tun mit 13,3 Grad Plato, 5,3 Alkoholvolumenprozenten und einer Hopfenbittere von 17. Inoffiziell, genau. Zum Vergleich, Flensburger hat 38, also nicht so wahnsinnig viel Hopfen. Wir haben es zu tun mit Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, und zwar in diesem Fall Hallertauer Perle und Hallertauer Tradition. Man benutzt ausschließlich Aromahopfen und sonst nichts. Sehr, sehr vorbildlich. So, dann wollen wir mal diese niedliche Flasche öffnen. Oh, schöne Entspannungsverdampfung kommt raus. So. Und ich gieße es in das eigens dafür vorgesehene Bosch-Glas. Ja, das Bier ist, würde ich sagen, schwarzer Bernstein.
Schwarzer Bernstein, ja. Das ist auf jeden Fall sehr dunkel. Das ist wahr.
Ja. Also für diese Flasche kriegen die einen extra Preis, ey. Hm. Ja, Schaum zwei Finger breit.
Genau, eher, also nicht ganz weiß, ne?
Nö, nicht ganz weiß, so cremefarben. Etwas feinporiger als beim Pilz, würde ich sagen. Aber nicht so feinporig wie beim Weizen. Oh, das ist echt dunkel. Das ist richtig, richtig, fast schwarz, also.
Ja, fast schwarz, aber gegen das Licht.
Ja, genau.
Zu leicht rötlich.
Dann kann man es so ein bisschen durchgucken. Ja. Genau, so ein Hauch. Ah, der Schaum hält sich schon ganz gut, finde ich.
Und es duftet schon sehr malzig herüber.
Ja. Und auch leicht röstig, ne?
Mhm.
Oh ja. Oh. Junge. Fast ein bisschen schinkig.
Da ist schon viele Geröste dabei. Aber der ist auch eine Süße.
Ja. Malzig, ne?
Genau, malzig süß, aber auch mehr so honig-karamellig süß.
Ja.
Bisschen Schokolade vielleicht noch.
Durchaus, ja. Ja, stimmt, du hast recht.
Das ist relativ komplex, ne? Habe ich gar nicht so erwartet. Das ist, da geht was vor sich.
Ach, was haben wir denn da? Auf der Rückseite des Deckels, des Kronkorkens, 2,5 habe ich da. Das ist wohl ein Trinkspiel.
Okay, sehr gut. Also wer die höchste Zahl hat,
gewinnt. Ja, was weiß ich, keine Ahnung.
Mit 55 hast du natürlich eine Schnapszahl, das heißt, du musst noch einen Korn reinkippen.
Was weiß ich, was das bedeutet. Auf jeden Fall ist das dafür, habe ich mir sagen lassen. Ja. Also auf jedem Kronkorken ist eine andere Würfelkombination. Aber auch so ein bisschen brotig, ne?
Ja.
Dadurch, dass es nicht so wahnsinnig hopfig ist, ist es natürlich nicht so fruchtig. Ah, mhm. Oh, schön. Oh, das Rauchige ist geil.
Ja.
Das habe ich ja gerne, ne? Diese leichte Specknote, die da so drin ist. Ja, das macht mich schon an, muss ich sagen. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja dann, Prost!
Prost.
Oh ja.
Es ist sehr rund, ne? Sehr malzig, sehr süß. Oh ja.
Sehr malzig. Sehr, ja, süß, ja.
Der Rauch kommt auch durch, aber es kommt auch so eine leichte Bitterkeit mit durch.
Echt? Da bin ich noch nicht.
Ist ganz leicht noch.
Ja, so ein Hauch, ne?
Mhm.
Ja, süße. Oh ja, süße. Uiuiui. Oh ja. Und das ist schon fast Milchschokolade so hinten.
Mhm.
So milchschokoladig, ne?
Ja.
Schön. Und vorne die Süße. Wie du schon sagst, der Rauch kommt durch. Oh, das ist lecker. Oh ja, Das dauert ein bisschen, bis diese Bittere kommt. Da ist wirklich nicht viel Hopfen drin. Ich finde, es ist auch ein bisschen fruchtiger, finde ich, im Mund als in der Nase. Aber meine Güte, das ist ja auch Honig, auch dann im Nachhall und so, ne?
Mhm. Da hält ganz schön was vor sich.
Mhm. Das ist lecker.
Mhm.
Oh, das mag ich gerne. Aber es ist nicht das, ich glaube, es ist kein Sommerbier.
Nee, gar nicht. Dafür ist es ein bisschen zu rund und schwer, aber.
Ja, ist überhaupt, das ist ein sehr gutes Stichwort, überhaupt, sowieso. Es hat nämlich ganz gut Körper, finde ich.
Ja. Das ist es.
Dieses Runde ist auch so butterig fast schon, ne?
Ja.
Das ist ganz schön anständig. Also.
Es ist schön weich im Mund.
Ja, tatsächlich. Das ist ein sehr schickes Bier.
Ja. Nicht so viel Kohlensäure.
Ja.
Ich bin ganz angetan.
Ich auch. Lecker. Ja. Wirklich. Eine Brauerei, die ich vorher nicht kannte. Erstaunlicherweise, obwohl ich eine große Zeit meines Lebens sozusagen wochenlang jedes Jahr da unten verbracht habe. Man muss allerdings fairerweise sagen, damals war es wahrscheinlich noch viel kleiner. Keine Ahnung, damals war ja Krombacher sogar noch klein. Aber dennoch. Erstaunlich ist es. Und du kanntest das auch nicht, ne?
Nee, ich auch nicht.
Ja, genau. Interessant. Ein nordrhein-westfälisches Bier, was man nicht kennt. Oder kannte bis jetzt. Ja, ich bin begeistert. Ich bin vor allem von dieser kleinen Flasche begeistert auch noch. Das kommt ja auch noch dazu. Das gibt Extrapunkte, definitiv. Die ist so niedlich. Das ist das Allerbeste, was ich seit ganz langer Zeit gesehen habe an Flaschen. Hervorragend. Ja, was machen wir damit? Oh, der Rauch ist ja geil.
Der kommt ja
jetzt durch die Nase wieder raus.
Ja, genau. Es bleibt süß und röstig und ach, herrlich. 7. 6,7. Nee, ach komm, jetzt bin ich 7 schon rausgerutscht, jetzt kriegt es auch 7. Es ist einfach von vorne bis hinten super.
Grandioses Bier, 7 Punkte, bin ich dabei.
Ja.
Fantastisch. Herrlich. Also, unsere Premiere. Wir haben verkostet von der Brauerei Bosch das Porter. Und es gab, ja, völlig zu Recht, 7 Punkte von Jenny und 7 Punkte von mir. Also ich bin hingerissen. Ich bin begeistert. Also wirklich, das ist eine Entdeckung, diese Brauerei.
Mhm. Und wie?
Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen uns auf das Weizen von denen freuen. Das ist nämlich auch phänomenal, finde ich.
Mhm, ja.
Weil es so anders ist. Okay. Dennoch sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch in der nächsten Sendung wieder Themen.
So ist es. Nächste Woche hören wir nämlich Sam und Kim von WeinPlus.
So.
Im Interview gibt es mal wieder ein, ja, können wir eigentlich als Special bezeichnen, ne? Es ist ja ein Interview und keine übliche Sendung mit unseren Alben und so weiter, sondern eine monothematische, aber umso unterhaltsamere Sendung.
Es wird auf jeden Fall eine unterhaltsame Sendung, da bin ich sicher. Dafür werden die beiden schon sorgen. Es wird also sehr viel um Wein gehen, es wird sehr viel um die beiden gehen, was die da so machen. Und wenn ihr gucken wollt, was die beiden da so machen, es gibt es auf YouTube zu gucken. Da sind nämlich die beiden Menschen und verkosten professionell Wein. Also im Gegensatz zu uns, die wir das ja ab und zu mal so aus Spaß machen, machen die das Ganze professionell. Darauf freuen wir uns sehr, das wird auf jeden Fall sehr schön. Und ihr gebt uns Sterne bei Spotify und überhaupt und überall und nirgends. Also egal, was man da alles geben kann, wie man das nennt, das macht ihr auf jeden Fall. Es ist immer noch viel zu wenig, es muss viel mehr werden. Das ist jetzt also eure Aufgabe für die nächste Zeit, für die nächsten Tage, bis wir wieder da sind. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.